Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, wir drehen heute die Zeit ziemlich weit zurück in die deutsche Vergangenheit, als Deutschland Kolonialmacht war.
Ich schreibe alles mit Maß und Wissenschaft. Namentliches Anweisen. Dann aber auch das Essen. Und das ist gerade auch das Denken.
Das ist lange her, man hört es. Das ist tatsächlich die einzige Audioaufnahme von Otto von Bismarck. Er gibt da seinem Sohn den Rat, Maß zu halten im Leben, beim Arbeiten, beim Essen, beim Trinken. Kaum verständlich, deshalb ist diese Aufnahme auch nicht so bekannt. Aber sonst ist Bismarck natürlich trotzdem sehr präsent und auch viel diskutiert in Deutschland als Begründer des deutschen Kolonialreichs. In Hamburg wurde gerade die größte Bismarck-Statue Deutschlands saniert und es wurden auch neue Infotafeln angekündigt. Ist das die Aufarbeitung, die es braucht? Ist das angemessen? Wir schauen uns das neue Konzept gleich an mit einem Historiker, gleich hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie wollen wir uns an Otto von Bismarck erinnern? Der erste deutsche Reichskanzler und auch der Begründer des deutschen Kolonialreichs und auch zentrale Figur, als es darum ging, Afrika politisch aufzuteilen. In Hamburg steht die weltweit größte Bismarck-Statue. Die wurde gerade saniert, ein Jahr lang. Und jetzt zur neuen Eröffnung sozusagen hat die Hamburger Politik angekündigt, dass da noch Infotafeln zu dieser Statue hingestellt werden sollen. Tafeln, die den Kontext geben zu Bismarck eben als Wegbereiter des deutschen Staats, aber Wegbereiter des deutschen Kolonialismus auch. Ob solche Infotafeln tatsächlich der richtige Weg sind, das Gedenken an Bismarck zu kontextualisieren, das bespreche ich jetzt mit dem Historiker und wissenschaftlichen Koordinator der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, Kim Totzi. Hallo, Herr Totzi.
Hallo, schönen guten Tag.
Es gab ja lange Diskussionen und es gab auch so einen künstlerischen Ideenwettbewerb zu dem Umgang mit dieser Statue, allerdings ohne Ergebnis. Deshalb jetzt diese Infotafeln und Führungen. Ist das eine gute Lösung?
Es ist zumindest ein Anfang. Also ein Problem ist natürlich, so eine Statue baulich zu sanieren und sie zu modernisieren, ohne dass man weiteren historischen Kontext anbietet. Das heißt also, die Tafeln sind ein Anfang, aber auch nicht viel mehr. Das heißt, es braucht natürlich viel mehr als diese Informationstafeln, wenn man sich vor Augen hält. Dieses Denkmal ist über 30 Meter groß. Da können ein paar kleine Informationstafeln nur sehr wenig Kontext dazu bieten.
Was wäre Ihnen denn aus historischer Perspektive wichtig? Also was bräuchte es, um da angemessenen Kontext zu liefern und die deutsche Kolonialzeit irgendwie aufzuklären? Gab es da vielleicht auch gute Ideen in diesem Ideenwettbewerb?
Es gab mit Sicherheit ganz gute Ideen. Ich glaube, das Problem an dem Ideenwettbewerb, so wie ich das Juryvotum verstanden habe, ist ja eigentlich, dass der Denkmalschutz in einer Form benutzt wurde, um jegliche bauliche Veränderungen des Denkmals auszuschließen, wodurch eben zahlreiche Entwürfe eigentlich gar nicht Teil dieses Wettbewerbs sein konnten, die irgendwelche, meinetwegen, Installationen, die tatsächlich das Denkmal reingebohrt hätten oder sowas, ausgeschlossen haben. Das heißt, das ist sozusagen sehr schade, dass es von diesen Ideen nicht weitergegangen ist, aber da darf man natürlich jetzt nicht stehen bleiben. Ein Problem bei solchen Tafeln ist ihre Eindimensionalität. Wir brauchen gerade in Fragen der Globalgeschichte multiperspektivische Ansätze. Eine Denke, auf so eine Tafel passt nur sehr wenig Text. Wir brauchen natürlich von unterschiedlichsten Perspektiven dort Repräsentation. Und das findet sich auf solchen Informationstafeln in der Regel nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt.
Und wie könnte das aussehen? Also diese verschiedenen Perspektiven, verschiedene Dimensionen, was meinen Sie damit konkret?
Einerseits bräuchte man ein kontinuierliches und begleitendes Bildungsprogramm dazu. Wir brauchen ein wissenschaftliches Dokumentationszentrum zum Kolonialismus, zur Bedeutung Hamburgs in der Kolonialgeschichte. Und auch dort muss sozusagen Bismarcks Rolle, auch die Rolle dieses Denkmals, wer sind die Erbauer, wer sind die Finanziers gewesen, welchen Zweck erfüllte es und erfüllt es jetzt, das muss kontextualisiert werden. Und da braucht es ist tatsächlich eine kontinuierliche Begleitung, die eben nicht nur mit einer Tafel sich erschöpft. Gute Beispiele dafür gibt es einige. Mir fällt zum Beispiel das Monuments Lab in Philadelphia ein, wo Künstlerinnen und Künstler eingeladen wurden, in der Öffentlichkeit verschiedene Denkmäler anders zu kontextualisieren. Und auch das wäre eine Möglichkeit. Also nur weil ein Ideenwettbewerb an den Bedingungen der Ausschreibung gescheitert ist, könnte man ja auch die Ausschreibung verändern oder einen neuen Kontextualisierungswettbewerb einführen. Nichtsdestotrotz braucht man auf jeden Fall eine kontinuierliche wissenschaftliche Begleitung.
Das heißt, es geht eigentlich vielleicht gar nicht nur darum, da jetzt noch eine Sache hinzustellen oder zwei Sachen hinzustellen, sondern auch darum, tatsächlich ins Gespräch zu kommen und wirklich also Menschen direkt zu erreichen und eine ganz konkrete Vermittlung stattfinden zu lassen.
Absolut. Es geht tatsächlich darum, dass es eben nicht dabei stehen bleibt, dass wir mit, keine Ahnung, 500 Wörtern oder so Bismarcks Bedeutung einmal erfasst haben und für immer festlegen, sondern wir brauchen Reflexionsmöglichkeiten, wir brauchen Räume dafür, wir brauchen immersive Formate, die emotionale und moralische Auseinandersetzungen mit der Geschichte fördern. Und wir müssen uns bewusst sein und auch gesellschaftlich dahin kommen, dass Denkmäler eben nicht nur historische Zeugnisse sind. Das sind sie. Ich bin auch als Historiker dagegen, Denkmäler gänzlich abzuräumen. Aber wir müssen uns klar sein, dass sie Formen der Herrschaft über den öffentlichen Raum auch in der Gegenwart darstellen. Und wir als demokratische Gesellschaft uns darüber verständigen müssen, wollen wir, dass bestimmte Personen, bestimmte Ereignisse in einer gewissen Form geehrt werden oder nicht. Und wenn wir nicht wollen, dass sie in der Form geehrt werden, müssen wir gesamtgesellschaftlich irgendwie weiter dahin vordringen, was könnten Alternativen dazu sein. Das heißt aber auch, dass ich jetzt nicht vorgebe, dass wäre der einzig richtige Weg.
Ja, klar. Aber trotzdem ist es ja, scheint es ja offensichtlich, dass es da irgendwie Hemmungen gibt oder das gar nicht so leicht zu sein scheint, also solche Statuen angemessen zu kontextualisieren und da Vermittlungskonzepte zu finden. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
Das Problem an Statuen ist, dass sie meistens eine einzige Seite der Geschichte darstellen. Und im Falle dieses Bismarck-Denkmals eine sehr heroisierende, monumentalisierende Figur des Bismarcks als Reichseiniger, als Wacht an der Elbe, den Strom hinunterblickend und auf die Weltmeere schauend. Und das ist natürlich eine sehr einseitige heroische Erzählung. Und wir brauchen die Multiperspektiven, die Bismarck als komplexe politische Person eben auch mit einschließen. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, diese eindimensionalen Erzählungen, diese heroischen Narrative in irgendeiner Weise zu brechen bzw. zu hinterfragen. Das wäre ein ganz notwendiger Weg.
Das sagt Kim Totzi, wissenschaftlicher Koordinator der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, über diese neue, sanierte, weltweit größte Bismarck-Statue in Hamburg und die angekündigten Infotafeln dazu. Herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.
Sex im Park kann sehr romantisch sein. Das zeigt eine neue Ausstellung. Eine Ausstellung über Cruising, also über sexuelle Treffen, meist von schwulen Männern im öffentlichen Raum. Gibt es ja ziemlich oft in den Großstädten. Viele Cruising-Spots in Parks oder auch in Wäldern am Stadtrand entstanden schon vor Jahrzehnten in der Zeit, als es noch nicht so leicht war, sich zu outen und nicht so viele Räume gab für schwulen Sex. Mittlerweile haben sich Cruising-Spots weiterentwickelt, auch durch Dating-Apps. Aber obwohl die Spots oft mitten in der Stadt sind, sind sie für die allermeisten unsichtbar. Jetzt aber gibt es eine Ausstellung, die diese Orte und Treffen porträtiert mit Fotografien. Die Ausstellung heißt Hain und bei mir ist der Fotograf dieser Ausstellung, Lukas Städtler. Hallo.
Hallo.
Sie haben Cruising-Spots und Cruising-Treffen in Berlin lange begleitet, mit der Kamera porträtiert. Wie kam denn diese Idee? Also was war Ihr Interesse an diesen Spots?
Obwohl ich schon 12 Jahre lang in dieser Stadt lebe, hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich davon mitbekommen habe. Vorher schon mal davon gehört, aber bis ich selbst mal mich an so einem Ort verirrt habe, war ich im ersten Moment relativ verwirrt, was da so vor sich geht und gleichermaßen aber auch fasziniert, wie schön da die nackten Körper mit der Natur aufeinandertreffen. Und aus dieser Verwirrung hat sich ein Reiz entwickelt, das darzustellen auf möglichst sanfte Art und Weise.
Ja, ja. Was ist das für eine Verwirrung gewesen? Also wieso waren Sie da verwirrt?
Naja, wenn man zum Beispiel im Tiergarten diesen Ort entdeckt, ich würde jetzt hier nicht die Koordinaten nennen, aber ich glaube, für interessierte Personen werden diesen Ort auch entdecken.
Ja.
Haben wir da den wunderschönen Rhododendron, der aber dann auch mit viel Müll auf dem Boden und wilden Szenen aufeinander trifft.
Mhm. Also so eine ganz eigene Komposition. Ist schon gleich so eine Bildkomposition, die Sie jetzt hier so machen.
Die ich auch zeige auf der Ausstellung.
Ja. Das ist spannend, weil Sie nennen die Ausstellung ja auch Hain, was irgendwie so, es klingt so hell, so licht, so romantisch. Gleichzeitig klingt es auch ein bisschen dunkel, wenn man irgendwie an das Berghain denkt in Berlin, den großen Club. Was sind Ihre Assoziationen mit dem Hain? Ist es dieses Romantische, was Sie auch mit den Cruising Spots verbinden?
Definitiv. Die langen Spaziergänge und Wanderungen, die ich so durch den Grunewald gemacht habe und diese Lichtungen, die ich da entdeckt habe, dann auch mit Personen zum Teil, die ich fotografiert habe, haben mich unglaublich inspiriert und waren erstmal der Anlass, auch diese Serie zu fotografieren. Das Berghain ist jetzt keine direkte Referenz, wenn auch eine lustige.
Ja.
Wenn auch mit einigen Protagonisten einige Nächte getanzt wurden.
Ja. Ja, aber Ihre Fotografien, also ich habe jetzt natürlich noch ganz wenige gesehen online, weil ich die Ausstellung noch nicht gesehen habe, die sind schon eher hell, würde ich sagen. Also es ist sind freundliche Fotografien, würde ich sagen, oder einladende Fotografien. Oder wie würden Sie es beschreiben? Also was ist denn auf den Fotos zu sehen, um das mal so grob zu umschreiben?
Das haben Sie schon gut beschrieben, lebensbejahend auf jeden Fall.
Ja.
Ich wollte dem Ganzen auf jeden Fall etwas Romantisches, eigentlich immer auf der Suche nach, ich bin da auf der Suche nach dem Schönen. Und
das ist ja, also es sind sehr intime Momente, die Sie da natürlich anfangen. Es geht um sexuelle Treffen von Männern, die Sie da porträtieren. Das ist, stelle ich mir gar nicht leicht vor, sowas einzufangen von außen. Da kommt dann jemand und will das fotografieren. Wie haben Sie denn das Vertrauen entwickelt? Wie sind Sie da vorgegangen?
Da gab es unterschiedliche Herangehensweisen. Erstmal, um mich überhaupt, es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, dort zu fotografieren. Ich habe mich zum Teil mit Freunden verabredet, die sich für mich ausgezogen haben. Aber auch gab es Situationen, wo ich vor allem ältere Männer beobachtet habe, sie daraufhin angesprochen haben, wir erstmal lange Gespräche hatten und ich sie dann darauf meist anonym ohne Gesichter fotografieren durfte.
Aber sind Gesichter zu sehen auch in der Ausstellung?
Es sind auch Gesichter zu sehen, das sind dann aber Personen, die ich kenne, die mir zugestimmt haben. Also da wurde niemand heimlich ohne Wissen fotografiert.
Ja, das sind ja sowieso, wenn ich richtig weiß, auch gestellte Bilder, ne? Oder also jetzt nicht Bilder, die so dokumentarisch entstanden sind, die tauchen da plötzlich auf und sagen, sie machen mal kurz ein Foto. Oder wie haben Sie das gemacht? Ist das so eine Art Inszenierung, die Sie da gemacht haben?
Das ist zum Teil Inszenierung, auch vor allem mit Pärchen, die ich dann gemeinsam fotografiert habe. Tatsächlich explizite Sexszenen sieht man eher weniger. Es geht mir da viel mehr um die Berührung und Nahaufnahmen und wie die Haut in der Natur aussieht. Gleichzeitig gibt es aber auch dokumentarische Momente, es sind auch viele Landschaftsaufnahmen dabei.
Und sind Sie da auf Offenheit gestoßen von den Menschen viel, die Sie porträtiert haben?
Größtenteils ja. Also ich wurde nicht angefeindet. Es gab Personen, die einfach Nein gesagt haben und es aber gleichermaßen akzeptiert haben, dass ich da bin. Ich habe da, glaube ich, eine sehr, sehr vorsichtige Herangehensweise und akzeptiere da auch jegliche Grenzen.
Sie haben auch mal gesagt, fand ich spannend, habe ich gelesen zu der Ausstellung, dass diese Arbeit auch ein Weg für Sie selber ist, das eigene Lieben zu reflektieren, das eigene Altern zu reflektieren. Das sind so die großen Themen, die da irgendwie drinstecken. Inwiefern? Wie würden Sie das beschreiben?
Das hat sich erst mit der Arbeit entwickelt, dass ich gemerkt habe, dass das so eine Art Selbstporträt ist. Ich habe mir dabei Fragen gestellt, wie ich eigentlich leben und lieben will. Und mit den ganzen Gesprächen, die ich da geführt habe, mit den Personen, die ich fotografiert habe, habe ich ganz unterschiedliche Arten der Sexualität und des Miteinanders in dieser Freiheit erlebt. Und eben auch insbesondere spannend mit den älteren Männern, die ich da kennengelernt habe, die noch ganz andere Zeiten erlebt haben, als es eben nicht Grindr und andere Dating-Apps gab. Und wie die jetzt mit ihrer Sexualität umgehen und der Idee des Alterns.
Das steckt natürlich total viel drin, aber es sind natürlich auch ganz basale Themen. Es geht um Sexualität, es geht ums Lieben. Was würden Sie denn sagen, was vermittelt sich denn konkret in der Ausstellung? Also was ist da genau zu sehen und was nehmen die Besucherinnen und Besucher damit?
In erster Linie sehr sanfte Berührungen, die kombiniert sind mit sehr romantischen Landschaftsaufnahmen. Trotzdem, wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man da auch sexuelle Handlungen, die aber nie direkt offengelegt werden. Also schaue da eher in das Verborgene und die Männer wirken fast eher wie Nymphen, die aus dem Wasser kommen.
Diese Bilder sind zu sehen in der Ausstellung Hain, die eröffnet morgen im Fotografiska Museum in Berlin und ist dann zu sehen bis zum 9. Oktober, eine Ausstellung von dem Fotografen Lukas Stedler. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Michael Leverkus.
Mit emotionalen Worten hat sich die Sängerin Taylor Swift erstmals zur Absage ihrer Konzerte in Wien geäußert. Ihre Auftritte dort waren vor 2 Wochen kurzfristig abgesagt worden, weil Islamisten einen Terroranschlag geplant haben sollen. Die Absage der Auftritte sei niederschmetternd gewesen, erklärte die 34-Jährige auf Instagram. Der Grund für die Absagen hätten in ihr ein neues Gefühl der Angst ausgelöst und eine große Schuld, weil so viele Menschen geplant hatten, zu den Shows zu kommen. Sie sei aber auch den Behörden dankbar, so hätte man nur um Konzerte getrauert und nicht um Leben, so Swift. Ermutigt habe sie die Liebe und Geschlossenheit der Fans, sie zu schützen und den Europateil ihrer Tour sicher zu beenden, sei gelungen und eine große Erleichterung. Am Dienstagabend hatte Swift in London vor rund 90.000 Menschen ihr letztes Europakonzert der aktuellen Tour gespielt. Mit Blut am Kinn sieht man Lina Beckmann als griechische Herrscherin in Roland Schimmelpfennigs Theaterstück Laios auf der Bühne. Für diese Rolle wurde sie von der Zeitschrift Theater Heute als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet. Inszeniert wurde das Stück am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und auch das Theater wurde top bewertet als Theater des Jahres. 46 Kritiker hatten sich an der Umfrage beteiligt. Doch das Hamburger Theater erhielt noch weitere Auszeichnungen, wie Theater Heute-Redakteur Franz Wille heute in unserem Sender erläuterte.
Das Deutsche Schauspielhaus Hamburg ist das Theater des Jahres. Das Laios-Stück und sein darum rumgelegtes Anthropolis-Antikenprojekt ist eine der Inszenierungen des Jahres. Und Laios selbst ist das Stück des Jahres. Also in 4 Kategorien hat dieses Antikenprojekt Anthropolis abgeräumt. Also das Theater kann auch eine Antwort auf Netflix geben mit einer Serie von 5 Inszenierungen, dieses Anthropolis-Projekt eben, die jeweils für sich allein stehen, aber die sozusagen an langen Marathon-Wochenenden in Hamburg laufen.
Vor 15 Jahren starb der King of Pop Michael Jackson. Doch erst jetzt ist ein endgültiges Urteil zu dessen Nachlass gefallen. Das berichtet das Branchenblatt Hollywood Reporter. Demnach hat ein kalifornisches Berufungsgericht entschieden, dass Michael Jacksons Nachlassverwalter mit einem 600 Millionen Dollar schweren Verkauf des Musikkatalogs des Sängers an Sony Music fortfahren können. Damit hat das Gericht die Einwände von Jacksons Mutter Catherine zurückgewiesen. Sie hatte den Verkauf blockieren wollen. Das Gericht bestätigte die Auffassung, dass es Michael Jacksons Absicht war, den Testamentsvollstreckern den Verkauf von Nachlassvermögen ohne spezifische Ausnahmen zu erlauben. Durch den Deal erwirbt Sony die Hälfte der Rechte an Michael Jacksons Songwriter- und Musikkatalogen, darunter Aufnahmen und Verlagsanteile des Sängers.
Wie leicht ist es für behinderte Menschen, Computergames zu spielen? Da macht sich die Computerspielewelt gerade Gedanken. In Köln läuft nämlich ab heute die Gamescom, und also die weltweit wichtigste, größte Messe für Videospiele, die ist ab heute für alle geöffnet. Und da geht es auch um die Frage, eben wie barrierearm ist die Branche und wie können da noch mehr Barrieren abgebaut werden? Meine Kollegin Julia Bamberg, die ist bei der Gamescom dabei. Julia, du stehst da gerade, man hört es hinten drin, die Leute, die da vorbeilaufen. Heute hat sie eröffnet um 9 und wir können ja mal mit der Messe selbst anfangen. Wie barrierearm ist denn die Gamescom als Messe?
Also tatsächlich gibt es seit diesem Jahr neue Accessibility-Richtlinien für Aussteller, damit sich auch mobilitätseingeschränkte Personen und Rollstuhlfahrende wohlfühlen. Das heißt konkret, es gibt eine Selbstverpflichtung für einen stufenfreien Zugang zu diesen Standflächen. Das wäre so der Mindeststandard. Empfohlen wird außerdem, also hier wird es jetzt freiwillig, dass die Spielstationen zum Beispiel höhenverstellbar sind und einen kippbaren Bildschirm haben, es separate Schlangen und eine vorrangige Behandlung von Menschen im Rollstuhl gibt, barrierefreie Hardware und dass Bühnenshows, Livestreams, Trailer etc. auf Deutsch, Englisch und in Gebärdensprache übersetzt werden sollten. Das waren jetzt nur ein paar Punkte, aber wie gesagt, so richtig geregelt ist eigentlich aktuell nur der Zugang. Alles andere ist freiwillig. Ich habe mit Felix Falk gesprochen, dem Geschäftsführer vom Branchenverband Game in Deutschland. Also das heißt, Felix Falk ist quasi auch der Chef der Gamescom. Und er hat mir gesagt, dass diese Freiwilligkeit verschwinden soll.
Das ist der Plan. Wir machen in diesem Jahr das erste Mal eine Empfehlung. Wir wissen aber auch aus der Gamesbranche, dass sich die Leute dann dran halten, weil es eben ihnen selber ein Anliegen ist. Aber wir haben uns vorgenommen, erst im nächsten Jahr es verpflichtend zu machen, um diesen Jahr nochmal rauszukriegen, ob es irgendwelche Sachen gibt, wo wir nicht dran gedacht haben.
Und wird da schon einiges umgesetzt? Also ist es schon bemerkbar jetzt in diesem Jahr?
Also die Frage habe ich direkt weitergegeben. Ich kann das als nicht behinderte Person ja schwer einschätzen. Und die Erfahrungen sind, ich sag mal, unterschiedlich.
An einigen Ständen sind wir komplett einwandfrei, weil es komplett barrierefrei war, rangekommen. Und an anderen gibt es stellenweise entweder eine leichte Erhöhung oder wo man gerade Stühle oder einen Tisch gerade zur Seite schieben muss.
Also da, wo ich überall war, waren bis jetzt Rampen oder man konnte was wegstellen.
Es ist nicht besser als letztes Jahr. Es wäre schon mal ein Anfang, wenn, klar, ich weiß, es mit den Leitstreifen ist nicht so einfach, aber wenn sowas halt schon da wäre, also das, oder wenn man halt auch wirklich so Zettel, wo man, also so Begleitservice, dass wenn man jetzt alleine kommt als Blinder, dass man dann Bescheid sagen kann, hier, ich bräuchte da wen, der mich da so ein bisschen rumführt.
Also dieses Jahr ist auf jeden Fall noch barrierefreier als letztes Jahr. Bisher haben sich auch, glaube ich, alle Stelle dran gehalten. Ich habe zumindest noch nichts gesehen, wo ich nicht hinkäme.
Für mobilitätseingeschränkte Menschen ist also wirklich schon ein bisschen was getan worden. Für Blinde ist das Ganze wohl noch ausbaufähig. Also gut, dass da nochmal justiert werden soll.
Das ist ja auch einfach wahnsinnig vielfältig. Also Einschränkungen, Behinderungen, das ist einfach eine sehr, sehr vielfältige Sache. Um was geht's denn da genau in der Spielentwicklung? Also was muss da beim Gaming beachtet werden?
Da gibt es eine tolle Initiative in Deutschland, die heißt Gaming ohne Grenzen. Die hat in diesem Jahr auch den Deutschen Computerspielepreis bekommen. Und Gaming ohne Grenzen testet zum Beispiel Games auf Barrierefreiheit. Das Team besteht aus MedienpädagogInnen der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Sven Radke ist Teil vom Team und hat mir erzählt, auf was Games so gecheckt werden.
Da ist es leider so, dass Behinderungen oft sehr negativ dargestellt werden. Also oft sehr defizitär, dass das ein Leben ist, was dann vielleicht in dem Spiel eben so dargestellt wird, dass die Leute schon sehr leiden, dass die eventuell auch keine Lust mehr haben zu leben oder solche Dinge. Das ist leider auch die ganze Bandbreite der negativen Emotionen, die da eben auch dann in Spielen oft mit Behinderungen verknüpft wird.
Ja, das war jetzt die Repräsentanz in Games, aber tatsächlich Barrierefreiheit ist immer noch ziemlich nischig. Aber der Branchenverband Game hat auch da Zahlen veröffentlicht. Allein in Deutschland gibt es 8,2 Millionen behinderte GamerInnen.
Schon eine ganze Menge. Und wie sieht's aktuell in der Branche aus? Also wird da auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schon eingegangen einigermaßen?
Wir können uns ja mal so die drei großen Spielkonsolen anschauen, die es auf dem Markt gibt. Die Xbox von Microsoft, Sony liefert die PlayStation und Nintendo die Switch. Wir fangen mal mit der Xbox von Microsoft an, denn das ist leider auch der einzige Hersteller der drei, der auf der Gamescom vertreten ist. Mhm. Die Xbox Series X und S, die bietet auf jeden Fall Accessibility-Features an, also Screenreader, Bildschirmlupe, Farbkontraste, Sprache zu Text, Sprachbefehle und noch vieles, vieles mehr. Seit 2018 gibt es außerdem den Adaptive Controller für mobilitätseingeschränkte GamerInnen. Der ist sogar mit der vorherigen Konsolengeneration, also der Xbox One, und mit einem normalen PC kompatibel, kostet rund 90 Euro. Und erst gestern hat Microsoft noch den Adaptive Joystick vorgestellt. Der soll nächstes Jahr erscheinen und deutlich günstiger als der Adaptive Controller sein.
Und die anderen zwei großen, Sony, Nintendo, wie ist es da?
Ja, da habe ich ein bisschen recherchiert. Bei der PlayStation 5 sieht es im Prinzip ähnlich aus. Es gibt Features wie Screenreader und so weiter, habe ich ja gerade genannt. Und seit Dezember auch einen barrierefreien Controller. Ja, und Nintendo hinkt ziemlich hinterher. Da gibt es auch schon ein bisschen Kritik. Einen Screenreader sucht man zum Beispiel noch vergeblich. Auch extra anpassbare und barrierefreie Controller haben bis jetzt nur Drittanbieter geliefert.
Das sind so die technischen Aspekte, ne? Die sind natürlich auch wichtig, aber die Games selbst, die müssen ja auch irgendwie so gestaltet sein, dass man da barrierefrei oder zumindest barrierearm durchkommt, oder?
Ja, absolut. Also einige AAA-Titel gehen mit gutem Beispiel voran. Beim aktuellen Teil der God of War-Serie Ragnarök, da gibt es an die 70 Barrierefreiheitsfunktionen. Wir können ja mal das Beispiel Sehvermögen nehmen. Mhm. Da kann ein hoher Kontrast eingestellt werden. Die Zeit, um Rätsel zu lösen, wird verlängert. Es gibt eine Anvisierhilfe und so weiter. Und auch bei The Last of Us 2 lassen sich rund 60 Barrierefreiheitsfunktionen einstellen. Aber man darf das nicht vergessen, Barrierefreiheit kostet Geld. Das muss natürlich alles extra mitgedacht, mitentwickelt, mitprogrammiert werden.
In den letzten Tagen gab es ja auch schon den Gaming ohne Grenzen Award. Also der zeichnet so besondere Leuchtturmprojekte aus und auch Personen, die sich für barrierefreies Gaming einsetzen. Mhm. Was gab es denn da für Projekte? Was kannst du da über die Gewinnerinnen und Gewinner erzählen?
Also da waren wirklich sehr spannende Projekte dabei. Den Award International hat beispielsweise das Rennspiel Forza Motorsport gewonnen, das es auch sehbehinderten oder blinden Menschen ermöglicht, das Spiel zu spielen. Also da gibt es zusätzliche Audiohinweise für die Navigation. Dann wurde zum Beispiel auch der sogenannte Alt-Controller im Bereich Hardware und Technologie ausgezeichnet, der eine komplette Tastatur mit nur 3 Joysticks ersetzen kann. Also es gibt Fortschritt und Innovation, aber es ist halt wie im richtigen Leben, Inklusion wird noch nicht selbstverständlich mitgedacht.
Und dann gibt es noch diesen Punkt Repräsentanz, was wir vorhin auch mal schon kurz gehört haben. Also Menschen mit Behinderung in Videospielen, Heldinnen, Helden, die Behinderungen haben, gibt es wahrscheinlich nicht so oft. Oder ist das eine falsche Einschätzung von mir?
Nee, es ist wirklich so. Also die fehlen. Wir haben diesen Ton von Sven Radke eben gehört. Das wird als defizitär dargestellt. Und Ähnliches hat mir auch die Gamerin Melanie Eilert gesagt.
Wenn behinderte Charaktere in Spielen sind, dann ist es oft ja entweder so diese Mitleidsschiene oder aber die Behinderung ist quasi der Grund dafür, warum jemand der böse Charakter ist.
Du hast ja auch mit einigen Gamerinnen und Gamern mit Behinderung gesprochen jetzt auf der Gamescom. Was hast du da für Wünsche gehört?
Ja, es ist tatsächlich so, wie in ganz vielen anderen Bereichen auch. Sie wünschen sich echte Teilhabe.
Dass Barrierefreiheit Prio 1 wird, also fürs Web gibt es schon Standards. Und das bräuchte es für Gaming halt auch, dass es die Firmen auch wissen, woran sie sich dann orientieren können.
Es ist schön, dass man durch dieses große Event versucht, viel umzusetzen. Aber da müssen wir auch ehrlich sein, das ist wirklich auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man das ein bisschen größer machen könnte, auch bewerben oder halt auch zu den Spielen, dass es auch barrierefrei ist, das wäre, glaube ich, ein Meilenstein.
Mir ist die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Also, dass behinderte Menschen in die Spieleentwicklung mit einbezogen werden.
Ich würde wünschen, dass es einfach noch wichtiger wird und vielleicht sogar Verpflichtungen sind immer blöd, aber vielleicht muss man doch auch überlegen.
Genau, also Verpflichtungen, das hat sich Marlene Beilharz gewünscht. Und wenn es die großen Studios nicht hinbekommen, dann macht man es eben selbst, so wie eben Marlene Beilharz, die wir jetzt zuletzt gehört haben. Sie hat selbst ein Spiel mitentwickelt, das zu 100% barrierefrei sein soll.
Ich stelle die Demo von Sarah, Geschichte einer jungen Diebin aus. Ich bin die Autorin dafür. Und schau bei der Umsetzung mit, dass alles zu meiner Zufriedenheit gemacht wird.
Genau, also Marlene ist sozusagen die Autorin und sie guckt, dass das alles auch wirklich barrierefrei ist. Und das Game Sarah, Geschichte einer jungen Diebin, habe ich übrigens auch selbst noch getestet und es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Noch gibt es aber keinen Veröffentlichungstermin.
Also es tut sich was, was die Barrierefreiheit von Games angeht, aber es gibt auch noch viel Bedarf an Reflexion und Entwicklung. Und die Gamescom liefert dafür in diesem Jahr zumindest einige Anstöße. Vielen Dank, live von der Gamescom in Köln, Julia Bamberg, hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank dir, Julia.
Gerne.
Keine Stadt in Europa hat ein größeres queeres Stadtmagazin als Berlin. Die Siegessäule hat eine Auflage von knapp 50.000, wird sehr viel gelesen. Und es liegt auch daran, dass es diese Siegessäule einfach schon ziemlich lange gibt, seit 1984. Das heißt, die Siegessäule feiert 40 Jahre Jubiläum in diesem Jahr. Und da schaut das Magazin immer wieder zurück in die eigene Geschichte, in einer eigenen Rückblicksrubrik. Und wir schauen da jetzt mit rein, mit der Siegessäule-Redakteurin Paula Barloff. Hallo.
Hallo.
Heute größtes queeres Stadtmagazin Europas. So habe ich das gelesen. 1984 natürlich noch eine ganz andere Zeit, auch eine ganz andere Zeit für schwule, lesbische, queere Inhalte. Wie hat es denn damals angefangen? Was war so die Grundidee der Siegessäule damals?
Also angefangen hat alles eigentlich mit dem Verein AHA, Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft. Den gibt es auch heute noch. Die machen auch weiterhin Veranstaltungen, Vernetzungstreffen und so weiter. Und die hatten nämlich ein Vereinsmagazin, das hieß AHA Info. Mhm. Und dann gab es ein Treffen der Berliner Schwulengruppen, die dann beschlossen hatten, Berlin braucht ein schwules Stadtmagazin. Und ein Schwerpunkt war auf jeden Fall zu gucken, was passiert überhaupt alles für die schwule Szene in Berlin, was gibt es für Veranstaltungen, Meinungen und so weiter.
Also schon so ein Überblick für die Szene, wie kann man sich in Berlin bewegen, was findet statt, aber auch so ein Ort, wo Diskurs stattgefunden hat?
Ja, auf jeden Fall, also auch mit verschiedenen Kolumnen, Kulturkritik, das war von Anfang an ein Teil und was auch ein Teil war von Anfang an und bis heute noch besteht, ist der Terminkalender, damals noch mit knapp 70 Terminen, heute sind es über 1000.
Sieht man mal, was sich alles getan hat und auch in Ihrem Magazin hat sich einiges getan natürlich in diesen 40 Jahren und da schauen Sie jetzt in diesem Jahr zurück in der Rubrik, einer extra Rückblicksrubrik und schauen sich wichtige Aspekte, Stationen an in diesen 40 Jahren. Was sind denn besonders wichtige Momente gewesen, die Sie jetzt da nochmal in den Blick nehmen?
Also was vor allem auffällt, wenn man sich die alten Siegessäulen anschaut, ist das Thema HIV und AIDS, das natürlich gerade zu Anfang sehr große Bedeutung hatte. Und da gab es zum Beispiel auch eine Sonderausgabe mit allen möglichen, sowohl medizinischen Auseinandersetzungen als auch Anleitungen für Safer Sex und so weiter. Also das war auf jeden Fall ein großes Thema. Dann wurde irgendwann das Monatsblatt für Schwule, ein schwul-lesbisches Stadtmagazin, das heißt neue Perspektiven sind hinzugekommen. Und letzten Endes dann die heutige Überschrift We Are Queer Berlin, wo wir auch verstärkt Queere, Trans, Bisexuelle und alle weiteren Perspektiven mit aufgreifen.
Also ein Spiegel der ganzen Entwicklung, sozusagen gesellschaftlichen Entwicklung. Und spannend auch, dass Sie einen Schwerpunkt haben auf Telefonsex-Werbung. Anfang der 90er war das wohl sehr präsent in der Siegessäule. Also ich habe sie damals nicht in der Hand gehabt, aber Bilder zeigen, dass da sehr viele Werbeanzeigen eben geschaltet waren von halbnackten Männern mit Telefon in der Hand. Das gucken Sie sich nochmal genau an. Wieso machen Sie da nochmal so einen Fokus? Wie wichtig war das damals?
Wir haben ja, wie Sie bereits gesagt haben, diese Rubrik 40 Jahre Siegessäule, wo wir jeden Monat einen Aspekt uns anschauen. Kleinanzeigen waren auch schon dabei. Im nächsten Heft beschäftigen wir uns mit Kolumnen. Und als ich dann an der Reihe war, ein Thema auszusuchen, blätterte ich durchs Archiv und dann fielen mir diese Anzeigen auf. Ich habe die vor allem ausgewählt, weil die so wunderbar aus der Zeit gefallen wirkten. Also heiße Kerle, die mit Telefonschnur posieren und jüngere Leute wissen vielleicht gar nicht mal mehr, was eine Telefonschnur ist. Yeah. Und dachte mir, das ist ein easy, nostalgischer Beitrag. Dann hatte aber unsere Verlegerin Manuela Kai noch angemerkt, dass es eigentlich mehr dazu zu sagen gibt und dass es eng verbunden ist auch mit der Geschichte von einem anderen Magazin, nämlich Magnus und der Verknüpfung mit Siegessäule und dem Ende von Magnus und das ist...
Und das hatte mit dem Telefonsex zu tun oder inwiefern war das das Ende von Magnus? Was für eine Rolle hat da Telefonsex gespielt?
Also genau, erstmal muss man wissen, dass Telefonsex-Anzeigen in den 90ern, also Anfang der 90er, das war ein boomender Markt und Siegessäule hatte die irgendwie überall in jedem Heft abgedruckt, oft auch sehr prominent platziert und Magnus auch. Das ging auch eine Weile gut, wurde von Magnus allerdings ambivalent aufgenommen, weil verglichen mit der Siegessäule, also Siegessäule hatte nie ein Problem damit, eher sexpositiv zu sein. Ja. Magnus wollte aber auch ein konservativeres Publikum, also eher für die Anzeigenkunden gewinnen und hatte dann so ein bisschen Angst, wenn wir da so viel Telefonsex-Anzeigen buchen. Schreckt das die anderen Anzeigenkunden vielleicht ab, aber weil das einfach so lukrativ war und so regelmäßig gebucht wurde, sind sie dabei geblieben. Dann kam aber Anfang 1995 ein Gebührenskandal. Und zwar war das so, dass man kann sie sich wie analoge HackerInnen vorstellen oder Bastler, die dann Verteilerkästen verbunden haben mit allen möglichen Telefonsex-Hotlines. Das waren aber auch nicht nur Schwule, sondern auch Hetero. Anyway, aber das führte dann dazu, dass ganz viele Privatkunden oder private Leute plötzlich krasse Telefonrechnungen hatten und brachten das dann auch zur Anzeige. Und die Telekom reagierte dann nicht damit zu gucken, wie kann man die Verteilerkästen vielleicht sicherer machen, sondern zu sagen, okay, wir kontrollieren jetzt genauer, wer wen anruft. Und dadurch wurde dann der Telefonsex weniger anonym. Genau, das führte aber letzten Endes dazu, dass auch diese ganzen Anbieter, Unternehmen finanzielle Schwierigkeiten hatten. Und dann ist das Erste, was du machst, eine Anzeige vielleicht nicht zu buchen.
Ja, klar. Sie haben gerade gesagt, jüngere Leute wissen vielleicht nicht mehr, was eine Telefonschnur ist. Jüngere Leute wissen vielleicht auch nicht mehr, was Telefonsex ist. gibt es das denn heute noch irgendwie, spielt es irgendeine Rolle noch? Also gab es da nochmal irgendwie so ein Revival oder sowas? Und haben Sie jetzt noch Anzeigen in Richtung Telefonsex?
Also natürlich durch Internet, Webcam, Onlyfans hat es natürlich irgendwo an Bedeutung verloren. Aber tatsächlich auch in der Ausgabe, die wir also zum Thema Telefonsex dann gemacht haben, gab es einen potenziellen Kunden, der sowas auch angeboten hat. Also es scheint es noch zu geben. Und ist, glaube ich, aber tatsächlich nischiger. Also wenn jetzt jemand das unbedingt möchte, findet er das auf jeden Fall. Aber man findet, glaube ich, schneller alle möglichen vergleichbaren Internetgeschichten.
Klar, genau. Und man findet keine großen Anzeigen mehr auf jeden Fall in der Siegessäule dazu. Sie sind ja noch recht frisch dabei. Wenn man jetzt so 40 Jahre Magazingeschichte sieht, wie geht's Ihnen denn, wenn Sie jetzt mal so frühere Magazine aufschlagen? Was ist vielleicht so der eklatanteste Unterschied, wo Sie jetzt sagen, das ist heute einfach ganz anders als damals?
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, früher war irgendwie mehr Nacktheit. Siegessäule hat nie aufgehört, sexpositiv zu sein, wie ich bereits gesagt habe, aber ich habe das Gefühl, jetzt thematisiert man die Sachen eher in Texten oder bespricht sie. Und früher gab es halt viele Fotostrecken von Models, nackten Models und so weiter. Ja, und ansonsten ist natürlich die Siegessäule auch diverser geworden in jeglicher Hinsicht. Was aber auch interessant ist, dass manche Themen immer wiederkehren. Wie zum Beispiel so die Kritik am großen CSD als kommerzielle Jubelparade gab es halt schon in den 90ern. Oder dass irgendwie auch damals schon lesbische Unsichtbarkeit beklagt wurde. Das ist auch heute nicht anders.
40 Jahre Berliner Stadtmagazin Siegessäule, queeres Berliner Stadtmagazin, feiert das Jubiläum mit einem eigenen Rückblick in den Ausgaben, die dieses Jahr erscheinen. Und darüber habe ich gesprochen mit Paula Barloff, Redakteurin bei der Siegessäule. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.